Dankeschön, Bruder Gohl, für die Zusammenfassung des Wachturms. Wenn nun Bruder Laste den Bedürfnissen unseres Kreises Aufmerksamkeit schenkt, wollen wir ganz bestimmt wirklich gut zuhören. Sein Thema, das er sich gestellt hat, lautet: Ihr Brüder, lasst nicht nach, das Rechte zu tun. Bitte, Bruder Laste.
Wir alle dürfen uns eines kostbaren Schatzes erfreuen. Kein irdisch-materieller, sondern des Schatzes des Dienstes, den Jehova uns in seiner Barmherzigkeit gütigerweise verliehen hat. Ich denke, dass alle unsere treuen Brüder dieses Vorrecht so sehen, wie es Paulus in 2. Korinther 4 in den Versen 1 und 7 hervorgehoben hat. Das ist nicht nur so ein Hinweis für uns, das ist eine starke Ermunterung, dass Jehova Menschen für würdig erachtet, ihn zu vertreten, obwohl es sicherlich die heiligen Engel des Himmels wirkungsvoller hätten tun können als wir. Aber Jehova gefiel es, sündige Menschen, die ein Verhältnis zu ihm aufgebaut haben, in dieses Dienstvorrecht einzubeziehen. Der gesalbte Überrest, der im ersten Jahrhundert in dieses Dienstvorrecht einbezogen wurde, in der Zeit des Endes die anderen Schafe, die den gesalbten Überrest in diesem Dienstvorrecht unterstützen. Und wir haben erfahren, dass dieser Schatz des Dienstes der einzigste ist, der die große Drangsal mit Harmagedon überdauern wird. Er wird sogar noch in der gerechten neuen Welt während der 1000-Jahr-Herrschaft Jesu Christi von Bedeutung sein für Millionen, wenn nicht gar für Milliarden Menschen, die aus den Gräbern kommen werden. Doch dieser Schatz des Dienstes ist in erster Linie Jehova Gott, unserem liebevollen, fürsorglichen Vater und dem Souverän des Universums, uns seinem Sohn Christus Jesus geleistet. Heute nimmt der Haus-zu-Haus-Dienst, was diesen Schatz des Dienstes anbelangt, einen besonderen Platz ein. Jesus hatte ja dafür die Grundlage gelegt, wie wir aus Matthäus 10 ja wissen. In den Versen 11 bis 14 sandte er seine Apostel aus, in jedes Haus zu gehen. Man würde sie in gewissen Häusern aufnehmen. Sie würden auch die Häuser wieder verlassen. Jesus war also daran interessiert, dass die Menschen seiner Tage, durch ihn sogar schon vorgelebt, besucht wurden in ihren Häusern. Und aus Apostelgeschichte 5, Vers 42 erfahren wir, dass die Apostel selbst nach Jesu Tod diese Methode noch weiterhin pflegten, indem sie öffentlich und von Haus zu Haus predigten und die gute Botschaft vom Königreich verkündigten. Das lässt auch uns heutzutage wissen, dass wir darauf bedacht sind, Menschen zu erreichen. Nicht nur Häuser zu besuchen, sondern die Menschen darin oder davor zu erreichen. Deshalb haben viele Brüder und Schwestern unseres Kreises ihren Zeitplan umgestellt, um dem Bedürfnis nachzukommen, mehr Menschen zu erreichen. Beim buchstäblichen Fischen spielt ja auch der Zeitpunkt eine Rolle. Und genauso, wenn wir dem Auftrag nachkommen, Menschenfischer zu sein, spielt auch der Zeitpunkt eine Rolle, wann wir die Menschen antreffen und wann wir mit ihnen Gespräche führen. Wer das in seinen Planungen berücksichtigt, wird sicherlich mehr Freude und mehr Erfahrungen haben und erleben. Es geht auch darum, vermehrt Männern Zeugnis zu geben. Und wenn wir das wollen, ihr lieben Brüder, dann müssen wir auch nach Männern suchen. Und wo finden wir sie? Natürlich größtenteils in den Wohnungen. Wenn ein Familienhaupt die Wahrheit annimmt, könnten noch weitere Verwandte seinem guten Beispiel folgen. Paulus und Silas wurden beispielsweise im Gefängnis von Philippi inhaftiert. Und dort sprachen sie mit dem Gefängnisaufseher. Und das blieb nicht ohne positive Folgen für die ganze Familie, denn der Bericht in Apostelgeschichte 16, 25 bis 34 lässt uns wissen, dass der Gefängnisaufseher zusammen mit seiner ganzen Hausgemeinschaft die Wahrheit annahm und sich taufen ließen. Jehova sandte Petrus zu Cornelius, um diesem gottergebenen und gottesfürchtigem Offizier zu predigen. Die Folge davon war, Cornelius hatte all seine Verwandten und seine vertrauten Freunde zu diesem Anlass eingeladen, als ein Zeitzeuge Jesu Christi in sein Haus kam. Und dann wurde er zusammen mit seinen Verwandten und vertrauten Freunden getauft. Also es ist gut, wenn wir uns auch in unserem Predigtdienst darauf konzentrieren, mehr Männer anzusprechen. Ach ja, da kommt euch ja alle der Königreichsdienst vom vergangenen Jahr, August 2009, in Erinnerung. Das hatten wir ja sogar in einer Dienstzusammenkunft besprochen. Da war doch der Aufruf, Männern Zeugnis zu geben. Wie? Und da möchten wir gemeinsam zunächst mal Sprüche 21 im Vers 5 einen Hinweis auf diese besondere Haus-zu-Haus-Tätigkeit und auf unser Bemühen, mehr Männer zu erreichen, beziehen. Sprüche 21, Vers 5. Dort lesen wir, die Pläne des Fleißigen gereichen sicherlich zum Vorteil. Es gilt also, Überlegungen zu machen, zu haben, wann ist es vorteilhaft, in den Predigtdienst zu gehen, wenn man jetzt an diesen Personenkreis der Männer denken würde. Nun ja, da kann man in vielen Versammlungen beobachten, dass unsere Brüder schon umgeplant haben. Eine ganze Reihe von ihnen ist an den Abenden tätig. Man hat auch erkannt, am Samstag ist das äußerst günstig, nicht nur Vormittag. Es gibt auch Treffpunkte für den Predigtdienst am Samstag. Man höre und staune um 12.30 Uhr. Das ist schon über 1,5 Jahre in der Versammlung praktiziert, um eben mehr Menschen zu erreichen und auch am Samstagnachmittag. Es gibt also einen organisierten Abenddienst in Versammlungen. Es gibt den Dienst am Samstagmittag und am Nachmittag. Sicherlich sind das Beweise dafür, dass man geplant hat, effizienter im Dienstwerk tätig zu sein oder um mehr Menschen zu erreichen. Dafür seid ihr, ihr lieben Brüder und Verkündiger des Kreises, von ganzem Herzen zu loben. Männer könnten, was unsere Brüder natürlich anbelangt, sich darauf konzentrieren, wem kann man denn noch Zeugnis geben? Ist die Möglichkeit gegeben, am Arbeitsplatz informell das Wort zu verbreiten? Oder kann man in häufig bearbeiteten Gebieten auch so vorgehen, dass man den Haushaltsvorstand bittet zu sprechen, also den Mann, derjenige, der der Familie vorsteht? Eine ganze Reihe von Brüdern sind bereits in diese Richtung vorgegangen. Viele Verkündiger haben auch bereits spezielle Themen vorbereitet für Gespräche mit Männern. Paulus könnte da in 1. Korinther 9, Vers 22 und 23 zitiert werden. Paulus tat dies alles, um Menschen zu gewinnen für die gute Botschaft. Ein Angler verwendet unterschiedliche Köder, um verschiedene Arten von Fischen zu fangen. So benutzen auch Königreichsverkündiger verschiedene Themen, um Männer für die Botschaft zu interessieren. Letztlich ist ja unser Ziel, dass Männer durch ihr Interesse für die Botschaft in ein Bibelstudium einwilligen. Und aus diesem Grunde laden wir auch Männer zu den Zusammenkünften ein. Ich möchte euch zwei Brüder unseres Kreises vorstellen, die auf diesem Gebiet schon erfolgreich vorgegangen sind. Das sind Bruder Steinacker und Bruder Hammerler. Ich möchte Ihnen gerne einige Fragen zu dem Bereich Männern Zeugnis geben, wie stellen. Bruder Steinacker, du kommst ja zu einem Bibelstudium mit einem Mann, das ursprünglich im Park begann. Wieso dort?
Nun, eine Schwester aus der russischen Versammlung, die bei uns im Königreichssaal ist, kam mit diesem ins Gespräch im Park. Nachdem der aber sehr viele Fragen hatte und sie mit ihrer Sprache da Schwierigkeiten hatte, diese zu beantworten, hat sie Kontakt mit unserer Versammlung aufgenommen. Und da kam es dann dazu, dass ein Bruder mit ihr dorthin ging, gezielt diesen Mann wieder zu suchen. Und sie fanden ihn dann auch wieder, also ohne eine feste Verabredung, im Park. Und haben dann eben auch die Fragen beantworten können. Und ein Bibelstudium wurde eingerichtet, das bis heute durchgeführt wird.
Und wo hat es angefangen mit dem Bibelstudium? Und regelmäßig?
Ja, angefangen hat es wirklich im Park. Da war das, solange das Wetter gut war, hervorragend. Doch natürlich die Witterung mit den Wochen hat es dann nicht mehr so zugelassen. Und dann haben wir dieses Bibelstudium in den Königreichssaal verlegt, weil es ihm so lieber war, ein bisschen die neutralen Boden. Aber mittlerweile studieren wir dann auch gemeinsam jetzt zu Hause privat.
Von Gottes Wort heißt es ja, dass es Macht ausübt auf redlich gesinnte und aufrichtige Menschen. Ist das auch in diesem Fall so gewesen?
Ja, auf jeden Fall. Wir konnten von Anfang an beobachten, dass er sich wirklich sehr gut vorbereitet hat auf die Fragen, auf die Gedanken. Hat tiefgründig studiert vor allem, macht uns sehr viel Freude. Hat viele Fragen dazu, die wir beantworten können, und das durften wir so beobachten bei ihm.
Ja, wenn nun jemand so den Sinn des Wortes vom Königreich erfasst hat, gibt es ja Änderungen. Ist das in diesem Fall auch so gewesen bei eurem Bibelstudium?
Ja, einige Dinge, die ihn da beschäftigt haben, zum Beispiel den Alkoholmissbrauch, hat er eingestellt. Dann gab es spiritistische Bücher, DVDs, CDs, was ich so unter Umständen ansammeln kann. Von denen hat er sich strikt getrennt, hat die alle aussortiert. Und dann gab es noch weitere Dinge, die nicht mit den Grundsätzen Jehovas vereinbart waren, die aufgegeben hat.
Das sind ja enorme Veränderungen, nicht wahr?
Ja, aber das Schöne ist, inzwischen regelmäßig sonntagmorgens zu uns in die Zusammenkünfte, und hat auch versprochen, in Zukunft den Mittwoch anzuhängen, und da freuen wir uns ganz besonders darüber.
Eines ist also aus dieser Erfahrung sichtbar geworden: Personen, die Interesse an der Wahrheit bekunden, müssen gesucht werden. Die finden wir nicht so rein zufällig, auch wenn es im Park ist. Finden Schwestern eine männliche Person mit Interesse an der Wahrheit? Na, dann nehmen Sie doch einen Bruder mit, der später das Studium fortsetzen kann. Aber es war interessant, dir zuzuhören. Bruder Hammerler, an dich auch eine Frage. Gehst du denn zu bestimmten Zeiten in den Predigtdienst, um mehr Männer zu erreichen?
Ja, so wie du erwähnt hast, habe ich es gemerkt, dass gerade so abends oder Samstagnachmittag eher dann die Hausherren der Schöpfung anzutreffen sind.
Und hast du da eine bestimmte Methode, mit der du vorgehst?
Also jetzt keine bestimmte Einleitung so vom Wortlaut her. Ich biete das Monatsangebot an, aber ich versuche immer so gleich mit Sympathie rüberzukommen und eine gemeinsame Grundlage zu schaffen. Allgemein sind Themen wie jetzt Arbeit, Beruf oder Regierung, Politik immer sehr gut, die haben sich bewährt.
Ich weiß, deine Frau hat ein Bibelstudium mit einer Frau begonnen. Wie kam es aber dazu, dass auch der Mann zum Studium einwilligte und ihr jetzt als Ehepaar mit dem Ehepaar studiert?
Also ich begleitete meine Frau zu diesem Studium zu dieser Frau. Der Mann wollte erstmal nicht, also der hat sich nicht dazu gesetzt. Aber wie gesagt, durch die Besuche, dass wir öfters mal gemeinsam da waren, hat man sich kennengelernt trotzdem, und er hat uns dann auch sympathisch gefunden. Und als dann meine Ehefrau mal zeigen konnte, wie der Rat der Bibel sich auf die Ehe positiv auswirkt, hat er dann zugestimmt auf ein Studium. Und sie kommen regelmäßig zum Bibelstudium, machen uns wirklich viel Freude.
Ja, seid ihr da nur Lehrer?
Ja, also wir haben auch von Anfang an versucht, auch so auf die freundschaftliche Basis zu gehen. Meine Frau macht öfters mal so einen Blitzbesuch bei seiner Ehefrau, so auf Kaffeeklatsch und so, das kennen wir ja. Und ich spiele ab und zu mal Badminton mit ihm, ne? Mehr auf der sportlichen Ebene dann.
Aha, Lehrer und Freunde im Bibelstudium zu sein, vertieft der Mann jetzt seine Wahrheitsliebe?
Ja, das kann man sagen. Was zum Beispiel auffällig ist, er schätzt den Predigtdienst der Zeugen Jehovas sehr. Er sagt, er ist zum Beispiel Arzt vom Beruf. Er sagt, das, was ihr durch den Dienst schafft, das schafft meine Medizin nicht. Also das ist sehr beeindruckend. Oder er hatte immer am Anfang ein bisschen etwas gegen diesen Namen Jehova. Das hat ihn so ein bisschen gestört, weil das nicht in seiner Bibelübersetzung stand. Aber jetzt merkt er doch, dass bestimmte Bibelstellen einfach, wenn man dann Jehova einfügt statt Herr, dass sie mehr Sinn ergeben.
Ja, haben die beiden denn, mit denen ihr studieren dürft, Freude am Zusammenkommen?
Also sie waren schon zweimal bei uns in der Zusammenkunft.
Also wenn man jetzt so ein Fazit ziehen dürfte, wäre Folgendes zu sagen: Wir möchten Eheleute durch die Wahrheit vereinen. Eine Schwester, die vielleicht ein Studium bei einer Frau durchführt, muss nicht befürchten, wenn man nach ihrem Mann fragt und diesen in die Gespräche mit einbeziehen will, dass dadurch das Bibelstudium kaputt geht. Das sind ja oft Befürchtungen. Euer Beispiel belegt, dass es durchaus positiv ist, denn wir möchten Männer und ihre Frau oder Frauen und ihre Männer für die Wahrheit gewinnen. Ehepaare gewinnen eben Ehepaare für die Wahrheit. Es war interessant, euch beiden zuzuhören. Ihr habt uns Freude bereitet. Danke. Nun möchten wir uns dem Schlüsselthema des heutigen Vortrags Bedürfnisse unseres Kreises noch zuwenden und besondere Anwendungspunkte suchen. Da darf ich euch zunächst bitten, 2. Thessalonicher Kapitel 3 im Vers 13 mit mir zu lesen. Wohlgemerkt, der Apostel Paulus hat diesen Text in Zusammenhang mit Verhaltensweisen der Glieder in der Christenversammlung gesetzt. Es geht also im Kontext darum, dass Christen die Verpflichtung haben, ordentlich zu wandeln. Und daraus nun der Hinweis aus dem Vers 13, wo wir lesen: Ihr eurerseits, Brüder, lasst nicht nach, das Rechte zu tun. Also bis zu diesem Zeitpunkt wurde in der Thessalonicher Versammlung schon viel Gutes bewirkt. Hier geht es darum, nicht nachzulassen. Das würde also auch bedeuten, dass auf der einen Seite durchaus dagegen gearbeitet wird, dass wenn das Wort der Wahrheit im Herzen eines Menschen Wurzeln zu fassen beginnt, auf der einen Seite Satan, der Teufel, kommt nach Matthäus 13, Vers 19 und reißt aus, was ins Herz gesät worden ist. Und auf der anderen Seite, nicht, Jehova geht ganz liebevoll mit solchen Menschen um, die sich ihm zugewandt haben. Nicht, Jesus sagte darüber, niemand kommt zu mir, es sei denn, der Vater ziehe ihn. Wie zieht er ihn? Durch den Heiligen Geist und durch das Wort der Wahrheit. Und da, ihr lieben Brüder, möchten wir diesen Text auch auf die Familie anwenden. Ein Bedürfnis unseres Kreises damit auch verbinden. Gemeinsam als Familie predigen. Darum geht es jetzt. Warum? Eine Tatsache ist, dass sich häufig Familienglieder mit anderen Verkündigern verabreden. Ihre jugendlichen Kinder mit anderen Jugendlichen. Also beide Familienglieder als auch die Kinder sind voller Begeisterung, sonst würden sie ja nicht sich arrangieren für den gemeinsamen Dienst. Und das ist sicherlich lobenswert. Zusammenarbeit ist gut und lobenswert. Doch erst der gemeinsame Dienst als Familie festigt den Zusammenhalt der Familie. Daher geht ein Ältester nicht nur mit anderen aus der Versammlung in den Predigtdienst, sondern auch regelmäßig mit seiner Frau und seinen Kindern. Das trifft auch auf alle anderen Väter und Ehemänner der Christenversammlung zu. Warum? Beim gemeinsamen Predigtdienst könnten Eltern ihren Kindern helfen, bessere Verkündiger zu werden. Kinder wiederum können aus dem gemeinsamen Dienst die tiefe Liebe ihrer Eltern oder ihrer Elternteile zu Jehova und zu dem Schatz des Dienstes und zu den Menschen ihres Gebietes erkennen. Und darum geht es ja auch im Besonderen. Und wenn Sie beobachten, wie Ihre Eltern oder Ihre Elternteile diese Liebe durch den Predigtdienst offenbaren, kann bei Ihnen auch der Wunsch verstärkt werden, sich ähnlich für Menschen, die der Rettung und des Lichts der Wahrheit bedürfen, einzusetzen. Eine Erfahrung dazu. Die Eltern von drei Söhnen gingen auch noch regelmäßig mit ihnen in den Predigtdienst, als die Söhne schon 15 und 21 Jahre alt waren. Der Vater sagte, und das ist die Herausforderung sicherlich, wir bringen ihnen jedes Mal etwas bei. Wir sorgen dafür, dass der Predigtdienst eine freudige und eine ermunternde Erfahrung ist. Denken wir daran, ein Vater oder ein Ehemann ist in erster Linie für seine Familie verantwortlich. Er koordiniert die Planungen der Familie, die gemeinsame Vorbereitung, wie wir das ja in der vorhergehenden Demonstration ja auch angesprochen bekamen. Und durch gemeinsame Vorbereitung, bessere Ausrüstung für den Dienst, führt zu mehr Freude im Dienst. Und das ist es ja, was Jehova seinen Dienern wünscht. Freut euch alle Zeit, freut euch im Herrn. Philipper 4,4. Oder, um auf unser Thema zurückzukommen, 2. Thessalonicher 3,13. Ihr eurerseits, Brüder, lasst nicht nach, das Rechte zu tun. Das trifft auch auf Entscheidungen zu, die unseren Dienst für Jehova einbeziehen. Ein Beispiel. Am Galiläischen Meer hatte Jesus 7 Aposteln einen großartigen Fischfang zukommen lassen. Nachdem er mit ihnen gefrühstückt hatte, fragte er Petrus: Simon, Simon, liebst du mich mehr als diese? Und dabei blickte er sicherlich auf die 153 Fische. Petrus wurde gebeten, eine Wahl zu treffen zwischen zwei Möglichkeiten, zwischen Jesus und diese da. Natürlich wissen wir, wie sich Petrus entschied. Ja, Herr, du weißt, dass ich Zuneigung zu dir habe. Jesus wollte bei Petrus wissen, was er an die erste Stelle seines Lebens setzt. Welchen Platz würden also die Fische, die Netze, die Boote, die Kameradschaft mit den Fischerkollegen im Herzen des Petrus einnehmen? Oder würde Jesus diesen Schatz des Dienstes, der auch mit dem Weiden der Schäflein, der Schafe, der Lämmer zu tun haben würde, die in Bälde gefunden und vorhanden sein würden, zu tun haben? Das ist ja die Frage, vor der wir stehen, auch in unserem Leben. In unserem Königreichsdienst von Mai wurden wir ja gefragt oder es wurde uns vorgestellt, du wärst ein guter Pionier. Könnt ihr euch noch erinnern? 3% aller Verkündiger unseres Kreises sind bereits Pioniere. Was werden junge Leute tun? Da gibt es einen Erfahrungsbericht. Ein junger Bruder, der eine gut bezahlte Arbeitsstelle hatte, schrieb beispielsweise, weil ich nach der Bibel lebe, stieg ich aus der Firma recht bald aus. Das zahlte sich finanziell zwar aus, aber es kam mir irgendwie sinnlos vor. Als ich die Firmenleitung über meinen Entschluss informierte, den Vollzeitdienst aufzunehmen, bot man mir auf der Stelle eine noch bessere Bezahlung an, um mich zu behalten. Doch mein Entschluss stand fest. Viele konnten nicht verstehen, warum ich eine solche Karriere gegen den Vollzeitdienst eintauschen wollte. Aber mir war wichtig, meine Hingabe an Gott ernst zu nehmen. Jetzt dreht sich mein Leben um den Dienst für Jehova. Und ich bin glücklicher und viel zufriedener, als ich es je durch Geld und Ansehen erreichen würde. Und so, ihr lieben Brüder, mag es auch einen Anlass geben, wenn sich bei uns die Verhältnisse ändern. Also vielleicht, nachdem man die Ausbildung beendet hat, darüber nachzudenken, sollte ich Pionier werden? Oder wenn es nicht mehr notwendig ist, dass Mann und Frau in einer Ehe, in einer Familie voll arbeiten, könnte es dann sein, dass man bescheidener lebt, aber glücklicher, weil man sich voll im Dienst für Jehova einsetzen kann? Und es mag auch sein, dass jetzt bald die Zeit herankommt, wo du aus dem vollen Arbeitsleben aussteigst, so in eine Übergangsphase kommst und dann, ja, wie wir ja vor einigen Monaten auf dem Bezirkskongress in Frankfurt hörten, ja, der Bruder den letzten Arbeitstag in seiner Firma machte und am 1. September vergangenen Jahres mit dem Vollzeitdienst begann. Es gibt kein schöneres Gefühl, als zu wissen, so schreibt ein Mann über seine Frau, dass meine Frau den ganzen Tag im Dienst Jehovas tätig ist. Ja, es gibt kein schöneres Gefühl. Zweifellos muss ein Mann wollen, dass seine Frau diesen Vollzeitdienst durchführt. Und eine Frau muss diesen Wunsch im Herzen tragen. Und wenn ein Mann weiß, was eine Frau glücklicher macht als bisher, dann wird er diesen Empfindungen seiner Frau und der Liebe seiner Frau zum Dienst und für Jehova Rechnung tragen. Gern. Und ihr es ermöglichen, im Dienst für Jehova vollständig aufzugehen. In der Empfehlung, ihr eurerseits, Brüder, lasst nicht nach, das Rechte zu tun.